Marnstein. Hier wurden von 1899 bis 1944 Ideologien kolonialer und nationalsozialistischer Gewaltregime gelehrt, gelebt und mitgestaltet. Weiter unten, sehr dunkel gerade, sie wirken bis heute nach. Ja, der Marnstein. Der Stein ist ein Stein, vermutlich Basalt aus dem Tertiär, mehrere Millionen Jahre alt. Lag er auf dem Hohen Meißner, bis er vor 36 Jahren hierher gebracht wurde. Seitdem ist er ein Marnstein. Professor Sigmar Grönefeld und Studierende der Gesamthochschule Kassel haben den Stein am 8. November 1988 hier als Marnstein eingeweiht. Er sollte daran erinnern, dass Schüler der Kolonialschule an der Verwüstung der Synagoge beteiligt waren. Er sollte daran erinnern, wie weit antisemitisches und nationalsozialistisches Denken in der Schülerschaft verbreitet war. Er sollte daran erinnern, wie stark die Schülerschaft der DKS schon vor 1933 in die nationalsozialistischen Vorfeldorganisationen eingebunden war. Über Jahre hinweg trafen sich immer wieder Menschen am 8. November, um in Mahnwachen kritisch an die Kolonialschule zu erinnern. Hierbei hieß es unter anderem: Die deutsche Kolonialschule Witzenhausen galt auch vor 1933 in Teilen liberaler Öffentlichkeit als Hort der Reaktion. Denken wir schweigend darüber nach, wie Rassismus und Herrenmenschentum die Atmosphäre bildeten, in der der Holocaust am jüdischen Volk vorbereitet wurde. Der Innenhof und genau diese Stelle gegenüber der Fabariusbüste wurde dabei nicht zufällig gewählt. Dem Denkmal für Fabarius sollte ein Mahnmal gegenübergestellt werden, um es in ein kritisches Licht zu rücken. Diese Art, Geschichte eine neue Lesart mitzugeben, entwickelte sich in den 1980er Jahren und wurde später als Gegendenkmal bezeichnet. Der ehemalige Klosterinnenhof, wie er heute bezeichnet wird, war schon lange ein Ort, an dem Weltbilder und Interpretationen von Geschichte in Stein und Metall manifestiert wurden. 1925 wurde die Kapelle hier direkt hinter mir eingeweiht und erhielt den Namen Gedächtniskapelle. Sie sollte ein Denkmal sein für alle DKSler, also aktive und ehemalige Schüler und Lehrer, die im Ersten Weltkrieg als Soldaten gestorben sind. Zugleich wurde sie zur Grabstätte der Familie Fabarius. Der Schulgründer und langjährige Direktor der Kolonialschule, Ernst Albert Fabarius, starb 2 Jahre nach der Einweihung der Kapelle und wurde in ihr feierlich aufgebahrt und bestattet. Seit den 1920er Jahren wird in dieser Kapelle alljährlich, Entschuldigung, wurde in dieser Kapelle alljährlich den Toten gedacht, zunächst den des Ersten, später auch des Zweiten Weltkriegs. Diese Tradition wurde durch den Altherrenverband über viele Jahrzehnte fortgeführt. 3 Tafeln an der Außenwand der Kapelle haben an die Funktion dieses Gebäudes erinnert. Die Büste von Fabarius vor mir wurde kurz nach seinem Tod eingeweiht und war knapp 80 Jahre lang der Ort für das rituelle Gedenken an den Schulgründer. Dabei, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, handelt es sich bei dem Gedenken an Fabarius, wie auch bei dem Gedenken an die Gestorbenen, um ein verklärendes Heldengedenken, das sich auf undemokratische und völkische Werte stützt und nicht um persönliche Trauer. In die Mitte dieses Ensembles der Erinnerung wurde der Marnstein gesetzt. In der Achse zwischen Büste und Kapelle, um zu stören. Der Marnstein ist nicht der einzige Versuch gewesen, das Geschichtsbild zu stören, das sich im Innenhof manifestierte. Es wurde immer wieder versucht, der Büste ihren weihevollen Charakter zu nehmen, indem sie bemalt oder eingemauert wurde und wie zuletzt eine kommentierende Tafel hinzugefügt wurde. Auch die Kapelle ist mittlerweile eine Bibliothek und die Tafel zur Erinnerung an die im Zweiten Weltkrieg gestorbenen Kolonialschüler ist aus dem Innenhof verschwunden. Das Besondere am Marnstein ist, dass er nicht nur Kritik an den bestehenden Elementen der Erinnerung übt, sondern selbst ein Angebot für eine andere Sicht auf die Geschichte bietet. Leider geriet das Wissen um den Stein mit den Jahren zunehmend in Vergessenheit. Und da ein Erinnerungsobjekt nur die Bedeutung besitzt, die ihm zugeschrieben wird, wurde aus dem Mahnstein wieder ein Stein. Das wollen wir ändern. Wir sind der Arbeitskreis Witzenhausen und der Kolonialismus. Seit 2 Jahren sind wir ein Zusammenschluss von Menschen, Gruppen und Institutionen, die sich für einen kritischen Blick auf die Kolonialgeschichte einsetzen. Wir wollen dem Stein seine Bedeutung zurückgeben. Wir haben den Stein auf einen Sockel erhöht, um ihn wieder sichtbar zu machen. Der Sockel hat die gleiche Gestalt wie der Sockel der Fabarius-Büste, um die Gegenüberstellung von Mahnstein und Büste zu betonen. Und wir haben dem Mahnstein eine Widmung gegeben, damit seine Bedeutung nicht verloren geht. Außerdem werden wir noch eine Texttafel aufstellen, die die Informationen über diesen Ort und den Mahnstein bündelt und so für alle verfügbar macht. Auch wenn es scheinbar einen Unterschied gibt zwischen dem Sockel und dem Mahnstein, dieser ist bearbeitet und beschriftet, jener roh, kantig und schwer zu deuten, so bleiben beide dennoch nur Steine. Nur wenn wir diese Steine als Anstoß zu Denk- und Diskussionsprozessen nehmen, erfüllen sie einen Sinn. Und egal wie viele Worte wir in die Steine schlagen und auf Aluminiumplatten drucken lassen, verlieren die Objekte ihre Bedeutung und auch ihre Berechtigung, wenn wir sie nicht immer wieder neu betrachten und interpretieren. Diese Wiedereinweihung gewinnt ihre Bedeutung also aus den Menschen, die hier heute sind und nicht aus den Steinen. Dankeschön. Jaden Nice-Ligoretzky spricht jetzt über die historischen Bezüge.
Danke. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter für Agrargeschichte an der Universität Kassel hier, Fachbereich 11. Und ich will aus historischen Quellen teilweise vorlesen, um direkt in den eigenen Worten der Akteuren zu zeigen, was hier gelehrt, gelebt und mitgestaltet wurde. Und ich will auch darauf hinweisen, dass es teilweise oder größtenteils menschenfeindliche Äußerungen sind, die ich aber trotzdem auch vorlesen will, um das deutlich zu machen, was hier gelehrt, gelebt und mitgestaltet wurde. Gelehrt. Bei der Gründung ging es in erster Linie um die Ausbildung von Pflanzungsleitern für den Einsatz in Kolonien. Sie sollten durch agrar- und kulturwissenschaftliche Vorlesungen und praktische Übungen auf die Verwaltungsarbeit in Plantagen vorbereitet werden. Plantagen, das war eine Wirtschaftsform, die in der Zeit per se mit Landraub, gezwungener Arbeit und alltäglicher Gewalt einherging. Insbesondere nach dem Genozid an den Herero und Nama in heutigen Namibia, an dem auch Absolventen der DKS beteiligt waren, also Deutsche Kolonialschule, kam ein zweites wichtiges Ausbildungsziel hinzu, da umfangreich Weideland geraubt wurde. Anders als der Pflanzungsleiter war der Siedlerfarmer auf Viehhaltung ausgerichtet. Dementsprechend wurde eine eigene Lehrstelle für Viehzucht eingerichtet. Es gab also eher technische Ausbildungsinhalte, die auf eine effiziente Ausbeutung der kolonisierten Menschen und Natur ausgerichtet waren und daher auch, obwohl sie technisch agrarwissenschaftlich waren, rassistisch und gewaltvoll waren. Hinzu kam eine vom Gründungsdirektor Ernst Albert Fabarius geprägte politische Ausbildung in den kulturwissenschaftlichen Fächern. Er wollte, Zitat, Kulturpioniere ausbilden, die, wieder Zitat, das Deutschtum, Zitat Ende, in der Welt verbreiten sollte. Deutschtum war für ihn protestantisch, monarchistisch und völkisch. Fabarius war vorher Militärfahrer und baute die Kolonialschule nach dem Vorbild der Kadettenanstalten auf. Als Schüler war er in einem Internat mit preußischen und schlesischen Adligen. Dementsprechend war er zutiefst antidemokratisch und elitär. Seine Kulturpioniere sollten, Zitat, kolonialen Herrenmenschen oder Herrensiedler oder Herrenfarmer werden. Demokratische Strukturen wie der Reichstag, was ja nicht ganz demokratisch war, aber immerhin, waren für Fabarius, Zitat, der ärgste Feind der Kolonien. Zum Thema Kulturpioniere als Elite zitierte er Heinrich von Treitschke. Neu besiedelte Gebiete brauchten, Zitat, eine tatkräftige Oberschicht von Landherren als kriegerische, kulturelle und wirtschaftliche Führer. Zitat Ende. Der Berliner Geschichtsprofessor Treitschke war einer der führenden Antisemiten des Kaiserreichs. Unter seinem Einfluss hatte Fabarius bereits 1883 einen Ableger des antisemitischen Vereins Deutsche Studenten gegründet in Tübingen. Dementsprechend waren antisemitische Stimmen von Anfang an in der Schulzeitschrift vorhanden. Fabarius schrieb später in einem Brief an einen Absolvent von der, Zitat, Schweinewirtschaft einer verdorbenen, verlogenen, sozialistisch-jüdischen Bürokratie. Zitat Ende. Es wurde von ähnlichen Aussagen von Fabarius auch in seine Vorlesungen berichtet. Allerdings gibt es keine Vorlesungsmanuskripte von ihm. Nicht nur der Antisemitismus, sondern der Rassismus insgesamt gehörte zu dieser völkischen Ideologie, die an der Kolonialschule gelehrt wurde. Über den Krieg gegen die Herero schrieb Fabarius, er halte, ich zitiere, ein endgültiges Überwiegen der europäisch-christlichen Rasse in jenen Gebieten für notwendig, ja, für einen Segen. Zitat Ende. In der Schulzeitschrift wurde schon 1908 von einem Zitat Konkurrenzkampf der Rassen, Zitat Ende, gesprochen. Dieser Rassismus hatte auch früh biologistische Züge. Im Jahr 1913 verglich ein Aufsatz in der Schulzeitschrift angebliche germanische und asiatische Schädelformen bei den Deutschen unter dem Titel Die Bedeutung der Rassenforschung für Schule und Bildung. 1921 schrieb Fabarius in deutlich biologistischerer Sprache über das Zweck der Einrichtung nach dem Verlust der Kolonien. Die Schule, ich zitiere, muss das Deutschtum im Ausland einen eigenartigen Nachwuchs liefern, muss ihm führende Kräfte immer neu zuführen, frisches Blut, das dem verzehrenden Gift fremder körperlicher, geistiger und sittlicher Kraft immer wieder entgegenwirkt und es mit neuen deutschen Blutkörperchen durchsetzt, um die allzu schnell einsetzende völkische Blutarmut draußen zu bekämpfen. Zitat Ende. Nach Fabarius Tod 1927 vertritt auch sein Nachfolger als Direktor biologistische Rassentheorien. Wilhelm Arning berichtete auch stolz über seine Beteiligung an kolonialer Gewalt als Militärarzt in heutigen Tansania. In Vorlesungen erklärte er die Geschichte der Menschheit als Rassenkampf und im Fall schon 1929 eine eugenische, Zitat, Ausmerzung der offenbar Minderwertigen, Zitat Ende, und sprach, dass die nordische Rasse erhalten sollte. Er nutzte bereits vor 1933 die Blut- und Bodenschriften der früheren Kolonialschule Dalley in seine Vorlesungen. Das wurde also hier gelehrt, direkt nebenan im Vorlesungsraum, wo jetzt das Cafeteria ist. Gelebt wurde auch diese Ideologie hier. Die rassistische Lehre von Fabarius und sein Nachfolger stärkte und legitimierten Absolventen ideologisch in ihre Beteiligung an kolonialer Gewalt. Darüber hinaus war die Schule aber auch immer noch aktiv daran beteiligt. Die Direktoren vermittelten beispielsweise sehr aktive Arbeitsplätze auf Plantagen und Farmen und waren damit direkt an der Aufrechterhaltung der globalen Gewaltnetzwerke der Kolonialwirtschaft beteiligt. Mehrere Absolventen, wie gesagt, meldeten sich freiwillig für den Krieg gegen die Herero und Nama. Sie wurden dann aber auch von Schülern und Lehrkräften materiell und emotional mit Paketen und Briefen während des Krieges unterstützt. Nationalsozialistische und antisemitische Gewalt wurde schon früh vor Ort gelebt. Es ist nicht verwunderlich, dass Schüler, die bei Ferbarius studiert hatten, sehr früh in der NSDAP aktiv waren. Hakenkreuze wurden bereits um 1920 von Schülern hier benutzt. Otto von Scherbening, Abschlussjahrgang 1906, war als Pflanzer und Soldat im heutigen Tansania tätig, berichtete später stolz von seiner Teilnahme am sogenannten Hitlerputsch in München 1923. Er wurde schon 1931 in den Aufsichtsrat der Schule gewählt. Bereits 1919 kam es zu tätlichen Angriffen eines Schülers auf jüdischen Mitbürgern, 1927 zu Straßenschlachten mit Sozialdemokraten. Spätestens ab 1929 gab es eine größere Stahlhelmgruppe an der Schule, die verbotene Wehrübungen durchführte und sich an Straßenkämpfen beteiligte. In Erinnerung geblieben ist heute vor allem die sogenannte Judenschlacht bei Wendelshausen, einen auch sehr problematischen Begriff, ein Überfall auf den jüdischen Wanderverein Brit-Haolim im Jahr 1931, an dessen Planung und Durchführung Schüler zusammen mit Menschen aus der Stadt beteiligt waren. Die Schüler, die daran beteiligt waren, gehörten entweder der SA oder dem Stahlhelm an. Einige dieser Schüler waren ab 1933 als sogenannte Hilfspolizisten an Repressalien gegen SPD- oder Gewerkschaftsmitglieder beteiligt. Und meines Wissens gibt es keine direkte Nachweise, dass Schüler auch an der Pogromnacht beteiligt waren. Aber wenn wir darüber nachdenken, wovon ich gerade erzählt habe, sollten wir davon ausgehen. Und doch was heißt mitgestalten? In der Schulzeitschrift wurden Gewaltdiskurse rezipiert, aber auch produziert. Briefe von Ehemaligen wurden im Unterricht vorgelesen und in der Zeitschrift abgedruckt. Damit untermauerten sie die bereits vorhandene rassistische Ideologie mit vorgefärbten Erfahrungsberichten. Diese Briefe verherrlichten oder verharmlosten Gewalt, sei es im genozidalen Krieg oder im Alltag der Plantagenwirtschaft. Da wurde zum Beispiel über die angebliche Notwendigkeit gewaltsamer Arbeiteranwerbung oder krankmachende Arbeitsbedingungen oder wie notwendig die Prügelstrafen waren, angeblich. Einige Absolventen der Schule waren auch als Autoren oder Künstler aktiv. Sie erreichten mit kolonialrevisionistischen Romanen, Märchen, Zeichnungen und Zeitungsbeiträgen ein breiteres Publikum. In Veröffentlichungen außerhalb der Schulzeitschrift setzte sich Ferbarius nicht nur für die Übersee, sondern auch für die Ostkolonisation ein. Bereits 1916 schrieb er über die notwendige, Zitat, völkische Landreinigung, Zitat Ende, durch Deutsche in Osteuropa und Russland. Für die Mitgestaltung der nationalsozialistischen Ideologie war etwas später der Absolvent Ricardo Walter Daré als Reichsbauernführer maßgeblich für die Verbreitung von Blut und Boden verantwortlich. Er stammte aus einem relativ weltoffenen Elternhaus und er führte hier in Witzenhausen seine erste völkisch-nationalistische Sozialisation. Daré beschäftigte auch im Reichsnährstand mindestens 15 Absolventen der Kolonialschule, einige in leitenden Stellen. Und er wurde noch in den 1950er als prominenter Absolvent der Schule noch gefeiert.
Vielen Dank. Wir hören zum Schluss als letzten Beitrag noch Gedanken von Birgit Metzger über Erinnerung und die Bedeutung von Erinnerung.
Ja, danke, Ibrahim, für die Anmoderation. Mein Name ist Birgit Metzger. Ich bin Historikerin und Kulturwissenschaftlerin, arbeite an der Universität des Saarlandes, nicht weit von dem Ort, wo Fabarius geboren wurde. Das ist aber nicht der Grund, warum ich hier bin, sondern ich mache hier seit einigen Jahren Lehraufträge im Bereich Agrargeschichte und auch Agrarsoziologie. Ich möchte abschließend nochmal zu der Eingangsfrage zurückkommen, warum wir eigentlich hier sind und warum wir uns eigentlich mit dieser Geschichte, die Jaden gerade nochmal eindringlich sehr anschaulich auch vorgestellt hat, uns befassen sollten, wie und warum wir erinnern und gedenken sollten. Mir erscheinen abschließend 4 Punkte wichtig, die für das Erinnern heute und den Blick auf die Zukunft. Der erste Punkt ist das Gedenken, wie wir es hier heute begehen mit der Einweihung dieses Mahnsteins, gilt als erstes den Opfern kolonialer und nationalsozialistischer Gewaltregime, die an der Deutschen Kolonialschule gelehrt, gelebt und mitgestaltet wurden. Ihr Leid, zumindest im Nachhinein anzuerkennen, Menschen, die entrechtet, beraubt, gequält und getötet wurden, im Gedenken Würde und ein Gesicht zu verleihen, ist ein zentrales Anliegen. Dabei geht es auch darum anzuerkennen, dass die Nachkommen der Opfer rassistischer und antisemitischer Gewalt häufig noch lange und bis heute unter den Auswirkungen der Geschichte leiden. Individuelle Traumatisierungen der Überlebenden zählen ebenso dazu wie soziale, kulturelle und ökonomische Benachteiligungen der Betroffenen. Das schlägt sich etwa in den Besitzverhältnissen in den ehemaligen Kolonien bis heute nieder. Sich mit der Geschichte von Erniedrigung und Entrechtung, dem Quälen und dem Mord an Millionen von Menschen auseinanderzusetzen, heißt auch, den langfristigen Ursachen heutiger Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auf den Grund zu gehen. Für die Opfer und ihre Nachkommen ist die Geschichte in vielen Bereichen nicht abgeschlossen, sondern hat eine hohe und konkrete Bedeutung für die Gegenwart. Ein zweiter Aspekt, der für das Gedenken hier am Ort der früheren Kolonialschule zentral ist, ist die Frage, welche Rolle Wissenschaft und Lehre für die Ausübung kolonialer und nationalsozialistischer Herrschaft spielten. Ideen können Gewaltausübung, Raub und Diskriminierung legitimieren. Die Ideologie einer Tätergruppe kann handlungsleitend sein, wenn es darum geht, Menschen auszuwählen, die zum Ziel von Gewalt gemacht werden. Das Erinnern daran, dass die Lehre an der Deutschen Kolonialschule kolonialpädagogisch ausgerichtet war, der Darlegung der Überlegenheit der, Zitat, nordischen Rasse diente und von antisemitischen Ressentiments und antidemokratischen Vorstellungen durchsetzt war, soll uns auch ermahnen, heutige Wissenschaft, die ihr zugrunde liegenden Werte und Menschenbilder, die Zwecke, für die die Wissenschaft gemacht wird, kritisch zu reflektieren. Denn Wissen und Wissenschaft sind immer in soziale und politische Kontexte eingebunden. Wissen ist nicht wertfrei und wird immer für bestimmte Zwecke eingesetzt. Drittens, Antisemitismus und Rassismus. Sowohl der Kolonialismus als auch die Shoah sind Verbrechen, die in ihrer Grausamkeit und in ihrem Ausmaß die Gesamtheit der Menschen betreffen. Das Gedenken gilt den Opfern beider Gewaltregime, wie es hier auch markiert ist. Die Geschichte der Kolonialschule in Witzenhausen zeigt, wie eng die Ideologien und Tätergruppen von Kolonialismus und Nationalsozialismus historisch miteinander verbunden sind. Sie teilten ein rassistisches und undemokratisches Weltbild. Die Geschichte hier am Ort zeigt aber auch, dass Kolonialismus und Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus nicht ineinander aufgehen, sondern es sind jeweils eigenständige Formen der Diskriminierung, Ausbeutung und Beherrschung von Menschen, bis hin zum geplanten Mord. Während die rassistische Logik bestimmte Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens als minderwertig betrachtet, besteht die antisemitische Logik in der Dämonisierung bestimmter Menschen, die als einflussreich, mächtig und deswegen als gefährlich imaginiert werden. Koloniale Herrschaft und Nationalsozialismus sind Geschichte, aber Rassismus und Antisemitismus sind leider sehr gegenwärtig und führen dazu, dass auch heute Menschen leider immer wieder zu Opfern gemacht werden, weil sie als schwarz, migrantisch oder als jüdisch gelesen werden. Letzte Nacht etwa wurden Menschen durch die Straßen von Amsterdam gejagt, verprügelt und verletzt, weil sie israelisch und jüdisch sind. Dieser Mahnstein soll Anstoß dazu geben, zu einem solidarischen Gedenken, Opfergruppen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern respektvoll mit dem zugefügten Leid aller umzugehen, Opfer anzuerkennen und uns daran zu erinnern, dass nie wieder ist jetzt auch zu leben. Viertens, Erinnerung ist ein dauerhafter Prozess. Indem wir diesen Mahnstein wieder neu errichten, wird das Gedenken an die Opfer kolonialer und nationalsozialistischer Gewalt institutionalisiert oder wieder institutionalisiert. Das ist wichtig, um dem Gedenken eine dauerhafte Form und Anerkennung zu verleihen. Dahinter steht eine lange Geschichte von kontroversen Erinnerungsauseinandersetzungen hier im Hof. Der langjährige studentischer und zivilgesellschaftlicher Aktivismus zugrunde legt. Und dieser Aktivismus hat erheblich dazu beigetragen, dass hier dieser Mahnstein neu errichtet und diese Inschrift auch draufgesetzt wurde. Ziel ist es nun aber nicht, das Gedenken damit abzuschließen. Erinnerung ist ein dauerhafter Prozess, mit dem wir uns in der jeweiligen Gegenwart immer wieder mit der Vergangenheit auseinandersetzen müssen, mit immer wieder aktuellen Fragen und neuen Herausforderungen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind kontrovers. Verschiedene Geschichten über die Vergangenheit und über die Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart enthalten verschiedene Visionen für die Zukunft. Kritik, Zweifel und Auseinandersetzung gehören zu einer guten Erinnerungskultur dazu. Nur so bleibt sie lebendig und bedeutungsvoll. Lasst uns dazu beitragen, dass dieser Ort ein Raum für kritisches und lebendiges Erinnern bleibt. Mit der festen Verankerung in einer demokratischen Kultur und der Förderung von Vielfalt und sozialer Gerechtigkeit.